Moin und hallo, liebe Studis. Da sind wir wieder bei Wie war die Woche? So Wochen mit Feiertag sind ja immer ein bisschen seltsam. Mein erster Gedanke bei der Frage, wie war meine Woche, war also, fühlte sich irgendwie kurz an, anders als sonst. Aber na klar, das liegt halt an Feiertag. Jetzt bin ich im Büro, es ist Freitag. Es ist ruhig, ich habe zwischendurch hier relativ laut Musik gehört. Jetzt sind doch so vereinzelte Leute hier am Institut und dann will ich die auch nicht stören. Aber die Ruhe sorgt auch dafür, dass ich hier wirklich ganz friedlich und ungestört meine Podcast-Folge aufnehmen kann für Sie für diese Woche. Und ich habe mir überlegt, dass ich nochmal zurückgehe in der Vorlesung und den roten Faden wieder aufnehme an der Stelle, na, was machen wir eigentlich, was ist das eigentlich mit den Abbildungsmatrizen? Und sie dann so ein bisschen da durchleite bis zu den Normalformen, die wir besprochen haben. Denn vielleicht sortiert sich dann beim Zuhören das eine oder andere. Vielleicht haben sie dann Lust, sich nochmal die Beispiele aus der Vorlesung anzugucken, quasi im Rückblick mit den Informationen, die sie jetzt haben. Vielleicht wollen sie dann da üben, schauen, ob sie die Resultate alle anwenden können, ob sie verstanden haben, wie die ineinander greifen, welche wichtig sind, welche nicht so wichtig sind. Dabei möchte ich ihnen so ein bisschen Orientierung geben. Was haben wir gemacht am Ende von Kapitel 10? Wir haben uns überlegt, wie man zu Abbildungsmatrizen kommt, in denen sehr kompakt Informationen über die Abbildung ablesbar sind. Und was ich damit immer meinte, war, dass in der Matrix einfach insgesamt nicht so viel drinsteht. Das heißt, es sollen möglichst viele Einträge null sein und der Rest soll irgendwie in so Kästchen organisiert sein, in Blöcken, die zu einer Zerlegung des Vektorraums gehören als direkte Summe von Alpha-invarianten Teilräumen, wenn Alpha unsere Abbildung ist, derart, dass man die jetzt nicht noch weiter in noch kleinere Teilräume zerlegen kann. Das ist der Witz bei dieser Alpha-Unzerlegbarkeit. Man möchte diese Blöcke eben so klein wie möglich machen in der Matrix und dann hat man sehr kompakt sehr viel Informationen. Zum Beispiel kann man dann je nach Normalform Koeffizienten für Polynome sehen oder man kann Eigenwerte sehen, kann direkt ablesen, welche Dimension die Eigenräume dazu haben und so weiter. Dazu dann gleich noch ein bisschen mehr. Aber gehen wir erstmal zurück. Was passiert denn da eigentlich? Warum wollen wir überhaupt diese schönen Abbildungsmatrizen haben? Na, und da würde ich sagen, wir haben uns ja inzwischen daran gewöhnt, dass wir Vektorraumhomomorphismen über Abbildungsmatrizen bearbeiten und verstehen und Eigenschaften uns überlegen und so weiter. Und je wilder so eine Matrix ist, desto schwieriger ist es, da irgendwas abzulesen. Wenn ich Ihnen irgend so eine olle Abbildungsmatrix gebe, dann können Sie an der Form ein bisschen was erkennen. Wenn Sie Glück haben, können Sie erkennen, welchen Rang die hat, je nachdem. Aber dann hört es auch ziemlich schnell auf. Heißt also, dass wir im Allgemeinen, wenn wir so eine Abbildungsmatrix bekommen, nicht so schnell sehen können, ob die Abbildung zum Beispiel bijektiv ist, was sie für Eigenwerte hat, lauter solche Sachen. Aber für die Anwendung ist das wichtig. Wenn die Matrix nicht nur eine Abbildungsmatrix ist, sondern auch als Koeffizientenmatrix vorkommt für ein lineares Gleichungssystem zum Beispiel, dann möchten wir ja auch gerne Informationen haben. Und da wäre es dann gut, wenn die Abbildungsmatrix halt schön kompakt ist und man schnell die wichtigen Dinge sieht. Deswegen also das Ziel. Und woher kommt das mit den Abbildungsmatrizen? Na, auch da gibt es ja wieder eine Vorgeschichte. Klar kann ich mir jedes Mal, wenn ich einen Vektorraum habe und einen Vektorraumhomomorphismus von diesem Raum irgendwo hin, dann kann ich mir jedes Mal angucken, was macht der mit allen Vektoren. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich mit möglichst wenig Informationen auskommen, um zu beschreiben, was die Abbildung tut. Und glücklicherweise geht das auch. Deswegen funktioniert ja das Konzept der Abbildungsmatrix überhaupt. Gehen wir nochmal zurück, was da alles reingeht. Damit die Infos in einer Abbildungsmatrix für uns überhaupt Sinn ergeben und wir die überhaupt lesen und interpretieren können, müssen wir ja erstmal wissen, dass das, was da drin steht, eindeutig festlegt, was die Abbildung tut, und zwar auf dem kompletten Vektorraum. Das funktioniert nur, weil wir erstens organisiert haben, was wo in der Matrix steht und das genau festgelegt ist. Und dann gehört noch dazu, dass die Informationen, die wir haben, über die Vektoren aus einer festen geordneten Basis überhaupt ausreicht, um zu beschreiben, was die Abbildung auf dem gesamten Vektorraum tut. Dafür müssen wir noch ein paar Schritte zurückgehen. Warum geht denn das überhaupt? dass es reicht, zu wissen, was ein Vektorraumhomomorphismus auf einer Basis tut, hat zwei wesentliche Gründe. Der eine ist, dass man jeden Vektor in einem Vektorraum, ich sage jetzt mal, der ist endlich erzeugt über einen Körper K und so weiter, mit einer Linearkombination schreiben kann, mithilfe von Basisvektoren. Wenn ich mir also eine feste Basis hernehme, dann kann ich jeden Vektor im Vektorraum mit dieser Basis ausdrücken, wenn ich passende Koeffizienten für die Linearkombination gefunden habe. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass das Anwenden der Abbildung Alpha sich mit dieser Darstellung als Linearkombination verträgt. Das ist die Homomorphie-Eigenschaft. Das sind die zwei Hauptzutaten. Wenn wir nicht Vektorräume so gut mithilfe von Basen verstehen könnten, hätten wir keine Chance. Und wenn die Abbildung, die wir uns angucken, keine Vektorraumhomomorphismen wären, hätten wir auch keine Chance. Beides spielt eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir also jetzt nochmal zurückgehen und uns überlegen, was spielt da alles rein, wieso haben endlich erzeugte Vektorräume überhaupt eine Basis, wo überall merken wir, dass die Homomorphie-Eigenschaft wichtig ist, dann sind wir auf einmal deutlich vorn in der Vorlesung, so in den Kapiteln Ende 2 und dann 3 und 4. Okay, und dann ergibt das Konzept mit den Abbildungsmatrizen Sinn. Denn dann kann man sich überlegen, es reicht, wenn ich weiß, was auf einer Basis passiert. Und wenn ich dann die Basisvektoren anordne und mir merke, wie ich die angeordnet habe, dann kann ich tatsächlich Informationen über einen Vektorraumhomomorphismus ganz kompakt in einer Matrix darstellen. Und das alles ist noch total allgemein. Start- und Zielraum können verschieden sein, können auch verschiedene Dimensionen über K haben. Solange alles endlich dimensional ist, ist es prima. Da haben wir alles geklärt. Und dann machen wir es spezieller. Wir gucken uns nur noch Endomorphismen an. Und wir gucken uns auch nur noch Abbildungsmatrizen an, bei denen Start- und Zielbasis gleich sind. Einfach, weil man viele Dinge dann noch viel einfacher sehen kann. Und dann kommen plötzlich so Sachen wie, naja, an der Matrix kann man ganz viel erkennen. Zum Beispiel kann man die Dimension des Bildes am Rang der Matrix erkennen. Insbesondere kann man erkennen, ob die Abbildung surjektiv ist, mit dem Superkorollar, also auch, ob sie injektiv ist. Und zack, fertig, wir können Bijektivität erkennen daran, ob die Abbildungsmatrix invertierbar ist. Wunderbar. Was noch? Man kann, wenn man Glück hat, in einer Abbildungsmatrix schon Eigenwerte erkennen. Okay, geht vielleicht nicht immer, da muss man noch ein bisschen rechnen, aber wir haben halt die Methoden. Wir können Eigenwerte suchen, wir können den Vektorraum strukturieren, indem wir nämlich, so wie wir das in Satz 10-12 besprochen haben, Folgendes tun. Ich erkläre jetzt nochmal die Idee, was wir da gemacht haben und wie das helfen kann, auf Normalformen für Abbildungsmatrizen zu kommen. Na, was machen wir? Wir rechnen das charakteristische Polynom aus, rechnen das Minimalpolynom aus. Wir haben schon gesehen, das ist gar nicht so einfach, aber zum Glück gibt es ja so ein paar Hinweise. Alle Eigenwerte müssen da zu sehen sein, das heißt, dann hat man gewisse Linearfaktoren, die da vorkommen müssen. Und die Exponenten da dran sind höchstens so groß wie im charakteristischen Polynom. Das heißt, da kann man schon mal einiges sehen. Und dann kann man qualifiziert raten und ausrechnen, was das Minimalpolynom wirklich ist. Wenn man das dann hat, dann kann man sich die irreduziblen Bestandteile hernehmen und kann sich die angucken, beziehungsweise die höchsten Potenzen davon, die im Minimalpolynom vorkommen. Und dann kann man die Abbildung Alpha da einsetzen und sich jeweils den Kern anschauen. Der ganze Raum V lässt sich dann als direkte Summe dieser Kerne schreiben und das ist eine erste Zerlegung. Das heißt, da kommen dann schon mal so Blöcke in unsere Abbildungsmatrix und die Frage ist nur, sind wir schon fertig oder könnte man diese Zerlegung noch feiner machen? Manchmal ist es so, dass man da schon fertig ist und dann bleiben die Blöcke so in dieser Größe, wie sie sind. Manchmal kann man das noch feiner machen. Das heißt, dann guckt man sich diese Teilräume an, guckt, ob man die noch weiter als direkte Summe zerlegen kann. Und dann ist man aber bei einem Bestandteil des Minimalpolynoms, das heißt, man hat als Minimalpolynom auf dieser Einschränkung dann eine Potenz eines Irreduziblen, da haben wir haufenweise Resultate in Kapitel 10. Von da aus kommt man also ganz gut weiter. Dann hat man so eine Zerlegung gefunden, hat also diese Teilräume, schränkt die Abbildung ein, guckt sich das Charakteristische und das Minimalpolynom an und kann dann mithilfe der Koeffizienten eine Normalform bestimmen, wo man diese Blöcke hat mit 0 auf der Diagonale, 1 daneben und unten die Koeffizienten des Minimalpolynoms. Die andere Normalform kann man daraus entwickeln oder man fängt vorne nochmal an und rechnet das charakteristische Polynom aus, bestimmt alle Eigenwerte und rechnet dann los mit den Blöcken. Also guckt man, wie groß ist die Dimension des Eigenraums, was ist mit dem Minimalpolynom, wie groß ist der größte Block und lauter solche Sachen. Da haben wir in der Vorlesung ein bisschen gepuzzelt und das ist die Jordansche Normalform, die es allerdings nicht immer gibt. Diese allgemeine Normalform, über die ich am Anfang gesprochen habe und bei der man anfangen kann, indem man das Minimalpolynom zerlegt, Alpha einsetzt und dann jeweils den Kern betrachtet und von da aus weiterguckt, das kann man immer machen. Das funktioniert immer, egal was der Körper ist, egal wie das Minimalpolynom aussieht und was für irreduzible Bestandteile das hat. Da dürfen auch welche von größerem Grad vorkommen. Bei der Jordanschen Normalform, da setzen wir voraus, dass die irreduziblen Faktoren im Minimalpolynom alle nur Grad 1 haben. Oder anders gesagt, wir setzen voraus, dass das Minimalpolynom in Linearfaktoren zerfällt. Das ist eine Möglichkeit, wie man das sagen kann. Die müssen nicht unbedingt verschieden sein. Vielleicht kommen da manche Linearfaktoren häufiger vor. Kann alles sein, aber auf jeden Fall erwarten wir dann, dass wir keine irreduziblen Faktoren vom Grad 2 oder größer haben, sodass man also wirklich nach Eigenwerten suchen kann, dass man jetzt nicht erwartet, dass dieses Umschreiben und dieses Finden einer neuen Basis mit diesen neuen Blöcken, mit diesen Jordan-Blöcken, dass das vielleicht nicht klappt. Über dem Körper C zum Beispiel funktioniert das immer, über dem Körper R nicht notwendigerweise oder Q, aber bei den Beispielen, die Sie von mir bekommen werden oder wenn ich Fragen dazu stelle, dann wird es immer entweder so sein, dass klar ist, dass das geht, weil man eben auf ein entsprechendes Minimalpolynom kommt, oder ich stelle eine offene Frage nach dem Motto, welche Normalform kann man hier überhaupt ausrechnen, bla bla bla, wo ist das Problem? Da müssen Sie also keine Angst haben, dass ich Sie da aufs Glatteis führe und Sie bitte irgendwas auszurechnen, was gar nicht funktioniert. Oder jedenfalls nicht mit unseren Methoden oder nicht über dem Körper. Wie geht's denn jetzt weiter? Wenn wir uns also jetzt einmal nochmal erinnert haben, woher das Ganze mit den Abbildungsmatrizen kommt, warum das alles funktioniert und warum diese sehr übersichtlichen Formen am Ende von Kapitel 10 Vorteile haben, dann kann man ja mal weiter überlegen, was gibt es denn noch, was man auf Vektorräumen manchmal so braucht oder was gibt es denn noch, was man mit Matrizen manchmal so macht. Wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, dass Matrizen häufig vorkommen als Koeffizientenmatrizen für lineare Gleichungssysteme. Das hat ganz viele Anwendungen in der Mathematik. Und die Theorie, die wir entwickelt haben, um mit Matrizen umzugehen, die hilft uns da auch. Da hatten wir so ein Lösungsverfahren und wir haben ja auch gemerkt, dass man das dann später ständig braucht. Immer wenn wir einen Kern von einem Homomorphismus ausrechnen wollen, machen wir das, oder häufig machen wir das jedenfalls, über so ein lineares Gleichungssystem. Und Eigenräume sind ja auch nichts anderes als Kerne von gewissen Abbildungen. Das heißt, das Thema Gleichungssysteme kommt irgendwie ständig. Manchmal explizit, manchmal auch nur im Sinne von, okay, ich habe hier die Koeffizientenmatrix, ich gucke da drauf, ich sehe was wegen des Rangs, also kann ich jetzt über die Lösbarkeit des Systems was aussagen. Manchmal reicht das ja schon. Wenn wir jetzt weiter gucken, dann können wir noch andere Dinge mit Vektorräumen machen, wir können noch andere Strukturen uns anschauen und können die dann separat betrachten oder im Zusammenspiel mit Vektorraumhomomorphismen. Das wird das beherrschende Thema der letzten beiden Kapitel, 11 und 12. Und die letzten beiden stimmt nicht so richtig, weil danach noch ein bisschen was kommt, aber das ist dann eher so Ergänzung, wieder ein bisschen einfacher, nicht so komplex, nicht so verzahnt miteinander, sondern die Kapitel 11 und 12 sind die letzten, die ein bisschen anspruchsvoller und verzahnter sind und bei denen es auch darum geht, sie vorzubereiten auf Dinge, die sie dann später in anderen Veranstaltungen brauchen, bei denen die Leute sagen werden, ja, das wissen sie aus der linearen Algebra. Und dann ist natürlich gut, wenn ich auch wirklich mit Ihnen darüber spreche, damit Sie dann nicht da sitzen und sagen, nein, wieso, das haben wir nie gesehen, das hat Frau Waldecker mit uns gar nicht gemacht. Und da sind dann Konzepte wie zum Beispiel Bilinearformen, Skalarprodukte und so weiter wichtig und noch andere besondere Eigenschaften von Matrizen, das lernen wir jetzt alles mit der Zeit kennen. Die Verknüpfung zurück zu den Vektorraumhomomorphismen, die wird aber immer mal wieder kommen. Das heißt, dass wir immer wieder gezwungen sind, uns daran zu erinnern, was wir vorher gemacht haben und dieses ganze Wissen mit den neuen Dingen zu verknüpfen. Das wird ganz spannend und ich hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen den Faden wieder aufnehmen konnte und dass Sie jetzt, wenn Sie so durch das Vorlesungsskript blättern, ein bisschen besser zusammensortieren können, was wo hingehört, warum wir was wie machen, warum manches auch einfach sehr viel Vorbereitung brauchte, bis man da hingekommen ist. Und ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass nicht alles davon dann später auch prüfungsrelevant ist. Darüber reden wir aber am Ende der Vorlesung nochmal ganz in Ruhe. Da können Sie dann gucken, was ungefähr wird in der Abschlussklausur erwartet, wie kann ich mich darauf besonders gut vorbereiten. Da haben wir jetzt noch sehr viel Zeit. Okay, das war mein kleines Zwischenfazit zur linearen Algebra. Wir haben nämlich jetzt mit den Normalformen wirklich einen Meilenstein erledigt. Das ist so ein erster großer Höhepunkt, wie ich finde. Davor gab es schon ein paar kleinere. Ich feiere ja immer, wenn man überhaupt das Thema Basis hat. Ich feiere das Thema Abbildungsmatrizen, ICE-Verbindung. Das ist alles ganz toll. Aber Normalform ist schon so ein erster größerer Berg, den wir da gemeinsam bestiegen haben. Und von dem aus man ja auch tatsächlich ein bisschen Übersicht hat über die lineare Algebra, wie wir sie bisher besprochen haben. Da kann man jetzt ja nochmal gucken, wie die ganzen grundlegenden Konzepte eigentlich zusammengreifen. So, womit schicke ich Sie denn jetzt ins Wochenende? Ich schicke Sie ins Wochenende mit der Frage, wie läuft denn jetzt eigentlich der Rest dieses Sommersemesters für Sie? Wenn Sie die Modulvorleistung geschafft haben, dann ist ja die Frage, wie können Sie sich motivieren, sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten? Wann ist der richtige Zeitpunkt, da mit dem Lernen anzufangen? Worauf konzentrieren Sie sich? Machen Sie das alleine oder in der Gruppe? Wie kann ich Sie dabei unterstützen? Wollen Sie mich da noch auf irgendwas ansprechen? Das sind vielleicht so Fragen, die Sie sich stellen und vielleicht auch nicht nur für die lineare Algebra, sondern auch in anderen Lehrveranstaltungen. Immerhin stehen dann ja vielleicht noch ein paar andere Prüfungen an. Und es ist zwar erst Ende Mai, aber je nachdem, wie die Prüfungen liegen und wie umfangreich das ist vom Stoff her, kann es ja sinnvoll sein, sich in den nächsten Wochen schon damit zu beschäftigen. Wie kriege ich das hin? Wo sind meine Freiräume? Wo kann ich Lerneinheiten reinlegen? Wie kriege ich das hin, dass ich das nicht auf einmal alles an 3 Tagen kurz vorher machen muss? Das ist ja vielleicht jetzt schon sinnvoll, sich das zu überlegen und ein bisschen abzusprechen vielleicht auch. Und die andere Frage ist, wenn Sie die Modulvorleistung nicht geschafft haben, wie gehen Sie denn dann mit dem Rest dieser Vorlesungszeit um? Gehen Sie weiter zur Vorlesung? Haben Sie eine Chance, die Studienleistung zu schaffen oder sind Sie da sogar ziemlich gut dabei und haben die im Prinzip schon sicher? Wie wollen Sie da jetzt weitermachen? Wie nutzen Sie jetzt diese letzten paar Wochen? Vielleicht ist es in Ihrem Fall ja sinnvoll, dass Sie quasi das Projekt lineare Algebra für den Moment zur Seite legen und sagen, hey, ich habe andere Sachen, bei denen ich gut dabei bin, wo ich mir sicher bin, dass ich da die Prüfung jetzt im ersten Anlauf schaffen kann. Ich konzentriere mich also darauf. Denn ich will die Prüfung schaffen, ich will die mit einer guten Note schaffen, falls es drauf ankommt, oder im Erstversuch oder was auch immer Ihnen da wichtig ist, dann kann es sein, dass es eine gute Idee ist, die lineare Algebra jetzt einfach erstmal wegzulegen und zu sagen, hat jetzt nicht geklappt, okay, ich habe trotzdem schon viel gelernt, wenn ich es das nächste Mal versuche, dann wird da ganz viel schon in meinem Kopf sein, worauf ich aufbauen kann, okay. Vielleicht sagen Sie aber auch, naja, die Studienleistung, die habe ich jetzt schon oder fast, eigentlich lohnt es sich, das jetzt noch zu Ende zu machen. Denn wenn ich dann den nächsten Versuch starte, habe ich die Studienleistung schon und kann mit den Übungsaufgaben ein bisschen entspannter umgehen. Ja, genau. Da muss man natürlich aufpassen, dass man sich mit der neuen Person, der neuen Notation und Dingen, die vielleicht anders laufen in der Vorlesung, rechtzeitig anfreundet und vertraut macht. Aber ja klar. Wenn Sie da unsicher sind, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Beratung brauchen, dann können Sie sich gerne an mich wenden oder an Ihren Übungsleiter, Ihre Übungsleiterin oder reden Sie auch einfach miteinander. Manchmal ist es gar nicht schlecht, nochmal so eine andere Perspektive zu bekommen, wenn man unzufrieden ist damit, wie das Studium bisher gelaufen ist und wenn man so überlegt, ist es das Richtige, wie mache ich denn jetzt weiter, lohnt es sich, die und die Veranstaltung dann jetzt im nächsten Semester zu machen oder vielleicht erstmal nicht. Kann ja sein, dass Sie sich solche Fragen stellen und Sie müssen das gar nicht alles alleine beantworten. Sie können da ins Gespräch kommen miteinander oder auch mit uns. Wir haben ja schon viel Erfahrung. Ich führe solche Gespräche ganz oft und vielleicht kann ich ja Ihnen auch weiterhelfen, falls es da Beratungsbedarf gibt. Ich glaube, das ist es schon. Überlegen Sie einfach mal, wie der Rest des Sommersemesters für Sie läuft, was da so ansteht und wie Sie sich darauf gut vorbereiten können. Bis dahin, kam es ja.